Wir stehen unter dem Jahresthema der Auftrag. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was steht da zu diesem Wort? Was für Gedanken hat sich jemand gemacht oder wie hat das mal jemand definiert? Und dann steht da, der Auftrag ist eine Weisung zur Erledigung einer übertragenen Aufgabe. Das heißt, es gibt eine Aufgabe und dann gibt es jemand, der geht zu jemandem und sagt, mach das. Oder ein wichtiger, schwieriger, ehrenvoller Auftrag. Das steckt auch so hinter Auftrag. Rein geschichtlich, wenn früher der Begriff Auftrag verwendet wurde, war das mit einem wichtigen, schwierigen und ehrenvollen Einsatz für diese Sache verbunden. In der Rechtswissenschaft sagt Wikipedia, der Auftrag ist in der Rechtswissenschaft ein Vertrag zwischen einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer, bei dem sich der Auftragnehmer, also wir, dazu verpflichtet, das ihm übertragene Geschäft unentgeltlich zu besorgen. Das heißt, rein vom Gesetz her bedeutet das, wenn jemand einem anderen einen Auftrag erteilt, muss der andere das ohne Lohn machen. Aber nicht ganz umsonst. Denn es geht weiter. Jetzt wird es richtig interessant. Wenn ich einen Auftrag bekomme und ich soll den erledigen und dieser Auftrag ist sehr umfangreich und auch sehr schwer und auch ehrenvoll. Das heißt, da geht es darum, jemanden, der mir den Auftrag erteilt hat, auch ehrenvoll zu vertreten. Dann steht hier weiter. Für den Auftrag im Rechtssinne gilt das Auftragsrecht nach Bundesgesetzbuch, Paragraph 662. Den Auftraggeber trifft eine Vorschusspflicht. Das heißt, derjenige, der mir einen Auftrag erteilt, der uns hier einen Auftrag erteilt, der hat die Pflicht, einen Vorschuss zu erteilen, eine Anzahlung. Weil es könnten ja Kosten auf mich zukommen. Lohn nicht, aber andere Kosten, Reisekosten, unerwartete Dinge, die mir begegnen, Hürden, die ich überwinden muss, irgendwas, was ich einkaufen muss für den Auftrag, damit ich Hilfsmittel habe, um ihn auszuführen. Und dann später, während ich schon im Auftrag drinne stecke und dabei bin, ihn zu erledigen, gibt es weitere Pflichten für den Auftraggeber, und zwar Aufwendungsersatz. Das heißt, wenn die Anzahlung nicht gereicht hat, muss er nachlegen. Sobald derjenige, der mir einen Auftrag gibt, eine Vergütung verspricht, handelt es sich um einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Habe ich vorher noch nie gehört. Einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Aber es ist interessant, was da so unter Auftrag steht. Und jetzt sind wir beim Thema. Der Auftraggeber, der verpflichtet sich zu einem Vorschuss, und auf dem Weg während der Ausführung des Auftrages müssen Aufwendungen ersetzt werden. Ich switche jetzt zur Bibel, zur Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Auftrag wurde schon erteilt. Geht, predigt das Evangelium, geht überall hin, bis ans Ende der Welt. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und der reicht aus, werden wir feststellen. In Lukas 11, 9 bis 13 steht, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und wenn er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch gibt? Oder wenn er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür gibt. Wenn schon ihr, die ihr unvollkommen, böse, wie auch immer seid, wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und hier geht es nicht nur um Bitten, sondern hier geht es auch um Suchen. Und es geht um Anklopfen. Man bittet, dann begibt man sich auf die Suche. Und wenn man meint, man ist auf der Suche schon recht weit fortgeschritten und dann kommen Probleme, Hürden, Türen, verschlossene Türen, dann klopft man. Und dann findet man auch. Das steckt hier drin. Bitten, suchen, klopfen, wenn Hindernisse da sind. Und dann finden. Und dann passiert das, was unten steht. Der Vater wird uns, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, wird er ihn uns geben. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt einmal den natürlichen Menschen, es gibt den geistlichen Menschen und es gibt den fleischlichen Menschen. Das ist so ein Mischmasch zwischen den ersten beiden. Es gibt den natürlichen Menschen, den geistlichen und den fleischlichen. Der natürliche Mensch, der kann das nicht fassen, was Gottes Geist sagt. Er hält es für Unsinn und kann es nicht verstehen, denn zum Verstehen und Beurteilen von dem, was der Heilige Geist sagt, braucht man den Heiligen Geist. Das steht in 1. Korinther 2, Vers 14. So kann der natürliche Mensch damit umgehen. Der geistliche Mensch, der weiß, alles recht zu beurteilen. Das steht in 1. Korinther 2, Vers 15. Weil der geistliche Mensch, der heißt ja so, weil er den Geist bekommen hat. Und der kann dann plötzlich alles beurteilen. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr alles beurteilen konntet? Und auch noch alles richtig? Fundiert, vollständig. Aber er steckt in uns drin. Es ist da. Es ist möglich. Bei dem natürlichen Menschen, da sitzt das Ego, der Egoismus auf dem Thron. Eine Ablehnung Gott gegenüber. Christus spielt dann auch keine Rolle. Und es gibt viele nicht funktionierende Lebensbereiche. Und das macht das Ganze ja so interessant für jemanden, der Gott noch nicht kennt, Gott kennenzulernen. Weil Gott macht ja Versprechungen. Er sagt, wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir Kraft für all die Dinge. Ich gebe dir Weisheit. Ich gebe dir den Heiligen Geist. Dann kannst du die Dinge beurteilen, richtig einordnen und ein ganz anderes Leben führen. Denn dort sitzt Christus auf dem Thron. Der Egoismus wurde entthront. Die Lebensbereiche, die vorher ungeordnet waren, die geraten unter die Leitung des unbegrenzten Gottes. Und du kommst auch in eine Harmonie mit dem Plan Gottes. Das heißt, das, was Gott sagt, das möchtest du plötzlich auch. Aber passiert nicht so einfach, oder? Ist gar nicht so einfach, das jetzt so zu nehmen, was ich jetzt so gesagt habe hier. Und dann läuft das, so wie von alleine. Passiert nicht. Und da sind wir schon bei Nummer 3. Das ist der fleischliche Mensch. Das ist ein Mensch, der Christus zwar schon angenommen hat, aber häufig Niederlagen erlebt. So ein Mensch, der versucht, das christliche Leben in eigener Anstrengung zu bewältigen. Und dann bist du mit deiner menschlichen Begrenzung am Kämpfen, jeden Tag. Und kommst immer wieder so an deine Hülle, wo du merkst, oh, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich komme irgendwie nicht weiter. Dabei gibt es ja die Kraft des Heiligen Geistes, die schon da ist. Die ist verheißen und sie ist da. Und dann steht in der Bibel, und ich, liebe Brüder, konnte mit euch nicht reden als mit Geistlichen, sondern mit Fleischlichen, mit Unmündigen in Christus. Aber schon in Christus, ne? Unmündige in Christus. Ungeistliche in Christus. die alles bekommen haben, aber das nicht wissen, wie sie es anwenden sollen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vertragt sie noch nicht. Ja, ihr vertragt sie auch jetzt noch nicht, denn ihr seid fleischlich. Denn wo unter euch Eifersucht und Zank sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Das 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3. So ein Mensch, der streitet mit Jesus um den Thron. Er hat Christus aufgenommen in sein Leben, aber er hat noch nicht kapituliert, sondern er kämpft täglich darum, sitzt Christus oder ich auf dem Thron. Und das verbrät, das führt dazu, dass die Kraft des Heiligen Geistes gar nicht wirksam werden kann und meine eigene Kraft, die ich als Mensch habe, die ja jemand, der Christus im Herzen nicht hat, ja besitzt. Das heißt, wenn Jesus nicht in meinem Herzen ist, habe ich ja trotzdem irgendwie Energie. Ich kann morgens aufstehen, kann zur Arbeit fahren. Diese Kraft, die mit dem Heiligen Geist noch nichts zu tun hat, die wird auch verbraucht. Und dann lande ich wo? Müde, kaputt. Und nicht, weil ich mich für Christus aufgeopfert habe. Nee, sondern weil ich meine Energie vergeude, weil ich mit Jesus um den Anspruch auf dem Thron zu sitzen kämpfe. Das ist ein mühsames Leben. Kenne ich zur Genüge. Ist wirklich mühsam. Dort werden dann die Lebensbereiche von mir bestimmt. Und ich erlebe auch diese Uneinigkeit in mir selbst, so was Zerrissenes. Viel Enttäuschung auch über mich selbst, auch über Jesus. Und plötzlich bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ey Jesus, was ist los? Warum ist mein Leben so und so? Ja, und ich vermute, dass er uns irgendwie klar machen möchte, dass er das auch tut, dass er auf irgendeine Art und Weise auch zu mir redet und sagt, ey, hör doch mal auf, mit mir um den Thron zu kämpfen. Ich bin hier auf dem Thron. Ich bin der Einzige, der da sitzen darf. Du gehörst da nicht mehr hin. Du hast die Herrschaft an mich abgegeben. Und übrigens kannst du froh sein, dass der Teufel da nicht mehr drauf sitzt. Füge ich jetzt einfach mal so hinzu. Wenn wir Christus aufgenommen haben, dann können wir froh sein, dass der Teufel nicht mehr auf dem Thron sitzt und unser Leben dirigiert. Weil der größte Freund vom Teufel ist der Ego, das Ego, der Egoismus. Und wir denken dann, man sitzt selber auf dem Thron. Ja, aber in wessen Namen? Deshalb lasst uns froh sein, dass der Teufel nicht mehr auf dem Thron sitzt und dass wir da auch nicht mehr sitzen müssen. Also, schmeißen wir uns selbst mal vom Thron. Ich lese euch mal ein paar Eigenschaften von einem geistlichen Menschen vor. Christus ist Mittelpunkt. Er hat die Vollmacht des Heiligen Geistes durch den Geist. Das heißt, Dinge, die er sich vornimmt, auch so im Geist vor Gott, die gelingen, die passieren. Es gibt ein wirksames Gebetsleben. Es gibt Verständnis des Wortes Gottes. Wenn man in der Bibel liest, versteht man, was da steht. Immer mehr. Und da wächst man rein. Das ist nicht so, dass man dann die Bibel aufschlägt und man versteht alles bis ins Tiefste. Nein, es ist aber ein ständiges Verstehen da von dem, was man da liest. Dafür muss man sie aber lesen. Gottvertrauen, Gehorsam gegen Gott. Und wenn das alles da ist, werden andere zu Christus geführt. Wir hatten das im letzten LK, da ging es um den Auftrag der Gemeinde. Und dann hieß es zum Schluss, ja, aber wo ist der Missionsauftrag? Der fehlt. Ja, wenn die anderen Dinge nicht da sind, brauchen wir uns gar nicht auf den Weg zu machen. Weil dann schleppen wir uns selbst auf dem Thron dann noch irgendwo hin. Und die Leute kriegen völlig falsches Verständnis vom Christsein. Und bekehren sich zu einem Jesus, der mit Menschen zusammen auf einem Thron sitzt. Und das wollen wir nicht. Sondern sie sollen Jesus so kennenlernen, wie er wirklich ist. Er ist der Herrscher. Er übernimmt alles und führt uns und gibt uns Kraft. Deswegen müssen die anderen Punkte erstmal passen. Christus im Mittelpunkt, Vollmacht durch den Heiligen Geist, wirksames Gebetsleben, Verständnis des Wortes Gottes, Gottvertrauen, Gehorsam und dann werden andere zu Christus geführt. Und es gibt dann in deinem Leben auch die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Gütigkeit. Macht euch auf den Weg. Macht das, was in der Bibel steht, in Lukas. Bittet um den Heiligen Geist, dass er von euch Besitz ergreift, dass er euch ausfüllt, dass ihr Kraft habt. Und seid nicht gleich entmutigt, wenn ihr am Anfang des Weges steht. Ihr seid vielleicht schon lange gläubig. Aber vielleicht fehlt da doch noch was. Diese Kraft, die einfach nicht aufhört. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Die, die an Gott glauben, die werden immer wieder neue Kraft bekommen und wie ein Adler sich wieder aufschwingen. Also sei nicht entmutigt, wenn es nicht sofort klappt und du diese Kraft nicht sofort zu 100% umsetzen kannst, sondern mach dich auf den Weg zu einem reifen Christen. Fleischliche Menschen können ein erfülltes, fruchtbares Leben nicht erfahren, weil sie wissen nicht um ihren geistlichen Besitz. Sie wissen nicht, was der Heilige Geist ist und was er kann. Deswegen bleibt ihr Leben leer, unerfüllt und unfruchtbar. Und Gott hat sein Versprechen gehalten, auch Wikipedia weiß das. Er gibt einen Vorschuss. Wir müssen nichts tun aus eigener Kraft. Jesus sagt auch, aus euch heraus könnt ihr nichts tun. Bleibt bei mir. Dann sind größere Dinge möglich als er selbst gemacht. Das sagt Jesus selber. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Was für eine Aussage aus dem Mund eines Gottes. Also, lerne deinen geistlichen Besitz kennen, den du bereits hast. Weitere Störenfriede, weil das Leben unfruchtbar bleibt, sind Unglaube, etwas zu lesen oder zu hören und nicht zu glauben, obwohl Gott es gesagt hat, da können wir nicht drum herum. Das wird immer vor uns her sich bewegen. Und wir schieben dieses Gewicht vor uns her und kommen dann auch nicht wirklich vorwärts. Der Unglaube lässt sich nicht zur Seite legen. Der bleibt so lange vor dir, bis du ihn abgelegt hast. Erst dann verschwindet er. Ungehorsam, mangelnde Liebe für Gott und für andere. Das sind alles solche Steine, die schieben wir uns vor uns her und kommen dadurch nicht vorwärts. Die werden wir nicht los. Die haften an uns. Mangelndes Gebetsleben, mangelndes Interesse an der Bibel. Man hat vielleicht 5 bis 20 Stück zu Hause liegen irgendwo. Bei uns zu Hause liegen viele Bibeln rum, aber wie viel lese ich da wirklich drin? Und was empfinde ich dabei, wenn ich sie lese? Mangelndes Interesse an der Bibel. Unreine Gedanken, Neid, wir sind in der Urlaubszeit. Ein paar sitzen hier noch. Wie denkt ihr darüber, wenn ihr nicht in den Urlaub könnt? Weil die Finanzen nicht reichen oder verschiedene andere Gründe. Dann Schuld, die ich nicht ausräume, ein weiterer Stein vor mir. Unnötige Sorgen, sich um etwas sorgen, warum? Brauchen wir doch nicht mehr. Entmutigung, eine kritische Einstellung, so eine grundsätzlich kritische Einstellung. Wir sollen schon Dinge kritisch auch anschauen, prüfen, und gute Dinge behalten. Aber wenn wir Dinge kritisch anschauen und dann die Punkte, die wir kritisieren, zu einem umfassenden Gesprächsthema machen und uns damit weiter beschäftigen, zerstören wir uns selbst. Dann laufen wir so durch die Gegend. Wir sollen das Gute behalten und das andere ablegen. Streitthemen sollen wir meiden. Es gibt so viel Gutes, mit dem wir uns beschäftigen können. ist keine Zeit, eigentlich sich mit Streitthemen zu beschäftigen. Dann Verzweiflung, weil ich schon vielleicht alle diese Dinge in meinem Leben gerade wiedergefunden habe. Da ist auch eine begründete Verzweiflung für einen Moment da, wenn ich sehe, oh Mann, wie steht's um mein Leben? Aber wir brauchen nicht verzweifeln. Denn Gott ist da und er hat Versprechungen gemacht, die er auch einhält. Und dann passieren Ziellosigkeit und Gesetzlichkeit. Wenn man merkt, das habe ich schon alles nicht geschafft, diese Dinge, die sind alle in meinem Leben und ich werde sie auch irgendwie nicht los, habe auch keine Ahnung wie, dann bin ich ziellos und weil ich auch keine guten Ziele habe, denen ich nachgehen kann, lande ich in der Gesetzlichkeit und habe dann nur noch eine Idee davon, wie ich mir etwas vor Gott verdienen kann. Gute Dinge tun, dann lese ich doch in der Bibel, obwohl es mich gar nicht interessiert und lese aber gar nicht so wirklich, was da steht, sondern arbeite das so ab, helfe vielleicht hier und da, aber gar nicht mit dem Herzen bei der Sache, sondern bin plötzlich in so einer Maschinerie drin, wo ich einfach Dinge nur noch mache, weil es ja gut ist, die zu tun. Aber aus wessen Kraft? Und dann landet der eine im Burnout, der den Wunsch im Herzen hatte, Menschen zu Jesus zu führen. So jemand landet im Burnout. Und ein anderer, der den Wunsch hat, Menschen zu Jesus zu führen, bei dem kommen sie zu Jesus. Und das passiert. Und das fängt ganz tief in uns drin an. Jesus hat uns ein erfülltes, fruchttragendes Leben versprochen. Es ist eine Folge aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Sowie der Leitung und Bevollmächtigung, die uns der Heilige Geist gibt. Glauben wir das? Kannst du das jetzt einfach so glauben? Weil, wenn wir das glauben würden, wäre es ja so. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Unterstreichen wir das mal einmal, so wie in Mathe. Und dann rechnen wir das mal alles zusammen, was ich hier so vorgelesen hatte. Christus ist der Mittelpunkt minus Unwissenheit über meinen geistlichen Besitz plus wirksames Gebetsleben minus Neid. Wie auch immer man das jetzt rechnen könnte. Es lässt sich so nicht rechnen. Aber ist mein Leben erfüllt und fruchttragend? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Fang an, die Bibel zu lesen. Ich könnte hier jetzt noch weitermachen. Ich habe hier noch ein paar Zettel, möchte ich aber gar nicht. Gott hat es uns versprochen. Er hat uns die Kraft des Heiligen Geistes versprochen. Und einen wesentlichen Punkt, den ich so herausheben möchte aus all den Punkten, das ist der Unglaube. Und weil wir vielleicht denken, ja, hat er gesagt, aber bei dem einen ist es halt mehr, bei dem anderen ist es weniger und bei mir ist es halt besonders wenig. Der Heilige Geist wird da, wo er will. Und schon habe ich mich gerechtfertigt. Er will ja gerade bei mir nicht. Er wird jetzt woanders. Es gibt so viele Möglichkeiten, das anzuschauen und sich das irgendwo sogar noch schön zu reden. Das ist nicht gut. Sondern ich könnte ja auch sagen, Heiliger Geist, willst du bei mir wehen? Komm, mach das mal. Ich lade dich ein. Ich glaube daran, was Gott gesagt hat. Ich glaube an die Kraft, die in dir steckt. Komm und zeig mir das einmal. Räum auf in meinem Leben. Fang bei mir an und räume all die Punkte aus, die stören. Hilf mir dabei. Das könnte ich auch machen. Bitten, dann suchen. Was meint ihr, wie lange das dauert, bis man auf die ersten Hindernisse stößt? Warum es nicht so ist? Ein Bruchteil einer Sekunde? Eine Minute? Lange dauert es nicht. Also wenn ihr Gott erleben wollt, wenn ihr wirklich erleben wollt, dass er an euch was macht, dann fangt damit an. Bittet um den Heiligen Geist, dann fangt an zu suchen und dann passiert was. ihr könnt euch irgendwo mal zu Hause, wenn ihr jetzt befürchtet, ihr könntet das vergessen, was ihr heute gehabt habt. Könnte ja sein, dass ihr jetzt so denkt, ich weiß nicht, was eure Gedanken sind. Oder einfach zumachen und sagen, habe ich bis jetzt nicht erlebt, kommt vielleicht nicht. Macht mal eine Übung. Das nennt sich geistliches Atmen. Hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch für den einen oder anderen an. Oder wie irgendwie sowas Unheimliches. Nee. Der natürliche Mensch, der kommt auf diese Welt. Und was macht der? Der fängt an zu atmen. Das war während der Schwangerschaft nicht so. Hat er noch nicht geatmet. So, und jetzt werden wir wiedergeboren. Durch Christus müssen wir atmen lernen. Das heißt, der natürliche Mensch, also ich, mein Körper, wenn ich besonders viel Sauerstoff haben möchte, gehe ich in den Wald, weil da stehen die Produzenten davon. Und dann bekomme ich ganz viel davon ab. Und ich atme ganz viel Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Würde ich jemanden in einen Raum sperren, wo nur Kohlendioxid ist, was passiert dann mit dem? Stirbt, ne? Der schnappt noch ein paar Mal nach Luft, die ist aber nicht da, sondern nur Kohlendioxid und der stirbt. Genau das passiert mit unserem geistlichen Menschen auch, wenn wir ihm nicht beibringen, wo er hin muss, um vernünftig zu atmen. Und die Atemübung geht so: Atme den Dreck aus. Ganz einfach, so wie das der natürliche Mensch auch macht. Kohlendioxid, verbrauchte Luft, ausatmen. Verbrauchten Sauerstoff. Das heißt, all der Dreck, den du in dir findest, wenn du dich auf die Suche machst, es dauert nicht lang, kannst sofort anfangen zu atmen. Sofort. Wirst auch nicht ersticken an dem, was Gott dir zeigt. Denn er macht es für niemanden zu schwer. Atme den Dreck aus und atme Frisches ein. Lies das Wort, lade Gott in dein Leben ein. Das jeden Tag, lass keinen Tag aus. Ist zu wichtig.